Talkpod Splitz. Der Talk-Podcast von Anna und Hendrik. Alltag, Popkultur, Retro, Weltgeschehen. Von den Machern des 90s-Podcasts.
Und damit herzlich willkommen. Ich wollte gerade sagen zum 90s-Podcast. Nein. Podsplitz.
Podsplitz, genau. Heute befassen wir uns mit einem Thema, das bei vielen von euch auch sehr beliebt ist, was wir auch wissen, weil unsere erste Episode, die mit den Retro-Werbespots sehr gut angekommen ist und auf gutes Feedback gestoßen ist. Und unser anderer Podcast, der ebenfalls sich Beliebtheit erfreut, der auch ein Retro-Thema behandelt, nämlich die 90er Jahre, unser 90s-Podcast. Deswegen machen wir den ja auch. Und zwar
Retro,
genau.
Im Allgemeinen.
Und Retro und Nostalgie.
Genau, die Sehnsucht nach Vergangenem.
Genau, warum ist das so beliebt? Und ja, wie kommt das? Und was beschäftigt sich so mit Retro? Was gibt es da so für Sachen? Genau, wahrscheinlich, das ist jetzt hier so eine Art allgemeiner Überblick. Und wir haben aber auch Sachen, die wir vielleicht dann in den nächsten Episoden irgendwann mal
speziell
genauer vorstellen werden, weil wir zum Beispiel jetzt heute auch ein Buch dazu gekauft haben und so Sachen, die wir vielleicht rezensieren werden oder so, die wir dann dazu noch vorlesen oder sowas. Genau.
Ja, meine erste Erinnerung ans Thema Retro ist eigentlich, dass meine Eltern oder halt vor allem meine Mutter im Auto, als ich es geschafft habe, ihr Klassikradio auszureden, immer Berliner Rundfunk, keine Werbung, gehört hat mit den besten Hits.
Genau, der 80er, 90er und das Beste von
damals war es sogar noch 70er, genau. Als ich Kind
war.
Klar. 70er, 80er, Beste von heute, es war ja in den 90ern noch, war es ja heute.
Na klar, Beste von heute ist heute.
Ja, genau.
Gestern war das Beste von heute, gestern, heute,
nein. Genau so. Jedenfalls habe ich dadurch halt viele Oldies, wie man so schön sagt, kennengelernt. Natürlich ging mir das als Kind so ein bisschen auf die Nerven, aber so bestimmte Songs mochte man ja trotzdem. Und dadurch habe ich ja auch ein gewisses Musikwissen, worüber ich immer lachen muss, wenn irgendwie sowas ist. Wir gucken ja gern die React-Sachen von Fine Brothers, ja, zum Beispiel. Und so die College-Kids sind ja am ehesten noch so in meinem Alter, wenn auch mittlerweile sogar jünger. Wenn die so, du, College Kids know 80s Music oder so eine Sachen.
Oder 90s immer, Music.
Ja, gut, 90s ist ja.
Oder
gut.
2000s gibt es
ja
auch alles schon.
Ja, aber halt wirklich ältere Sachen, darauf will ich ja hinaus, ja. So 80er oder 70er sogar.
Die Frage ist, was sind wirklich ältere Sachen?
Ja.
Für die sind ja eben auch Sachen aus den 90ern und 2000ern.
Ja, gut, aber 90ern, gerade die College Kids sind ja eher so mein Alter.
Okay.
Deswegen würde ich dann richtig alt dann ab 80er sagen,
okay,
und abwärts.
Verstehe. Okay.
Und da denke ich dann immer, Mensch, das wissen die alles nicht, aber ich kenne schon die meisten Lieder, dadurch, dass ich ja viel davon hören musste, sozusagen. Und gerade speziell beim Thema 80er fällt mir dann noch das nächste ein. Nämlich gab es ja schon diese Retro-80er-Welle, Anfang der 2000er, würde ich mal so behaupten jetzt. Und da gab es ja bei RTL
die 80er-Show
mit Oliver Geissen.
Sehr gut.
Und ich weiß, da haben wir auch jede Folge gesehen. Die haben meine Eltern tatsächlich wirklich gern geguckt,
ja,
aber ich habe das auch als Kind wirklich interessant gefunden.
Ja, ging mir genauso. Also ich meine, ich war da ja schon 16, 17. Ich glaube, das war ja dürfte so 2000 ungefähr gewesen.
Ja,
2000,
so
2001.
Ja.
Da lief die, glaube ich, so um den Dreh in den frühen 2000ern. Und
da ging auch die ultimative Chartshow los. Davon kenne ich auch ganz viele alte Songs, fällt mir dabei ein, beim Thema Oliver Geissen und RTL.
Ja, jedenfalls, das war, wie gesagt, ich war da auch in der Pubertät dann eben schon und 16, 17 irgendwie um den Dreh. Und ich habe das aber auch gerne mit meiner Mutter gesehen. Für meine Mutter waren es dann eben bewusstere Erinnerungen,
ja,
klar, 80er. Für mich waren es natürlich Sachen, ich bin zwar 84 ja geboren, wie vor allem Hörer unseres 90s-Podcasts wissen, aber natürlich hast du als frühes Kind, junges Kind nicht ganz so präsente Erinnerungen wie das, was du als Jugendlicher erlebt hast oder wenn du schon zur Schule gingst, was bei mir erst ab 1990 der Fall war, so. Das heißt, da oder gerade Politik hast du da natürlich nicht viel mitbekommen oder Weltgeschehen, das hast du da natürlich nur manche Sachen am Rande mitbekommen, außer jetzt natürlich Fall der Mauer oder sowas.
Das geht mir ja auch in unserem 90s-Podcast so, wenn wir die Chronik-Episoden machen.
Ja, dass manche Sachen, wusste ich gar nicht, dass das passiert ist. Ne?
Naja, klar, ich meine, gerade bei Anfang der 90er, im ersten Jahr war ich noch nicht mal geboren. Und bei den anderen Sachen halt war ich wirklich Kleinkind, die erste Hälfte. Ich meine, da weiß ich praktisch nichts von.
Ja.
Das sind höchstens Sachen, die man mal gehört hat im Geschichtsunterricht oder wo auch immer. Aber ansonsten weiß ich darüber ja sonst nichts.
Ja, aber trotzdem ist es eben interessant zu sehen. Das war damals, das war Anfang der 2000er eben schon mit dieser 80er-Show. Ich weiß, es gab danach noch eine 70er-Show. Es gab
definitiv die 70er-Show, die haben sie als Ableger gemacht.
Und die war schon nicht mehr so erfolgreich, ob sie auch noch eine 90er-Show da gemacht haben. Ich glaube aber nicht.
Ich bin mir nicht sicher, ich gucke das mal.
Ich glaube, ich hatte das immer gehofft, dass irgendwann auch mal 90er kommt, aber das haben sie, oder es war schon so versteckt und unter schlechten Quoten, dass man es nicht mehr entdeckt hat. Es
kann sein, dass sie bei RTL 2 irgendeine schlechte Variante gemacht haben.
Das kann sein, aber nicht halt so, wie es bei RTL war mit Olli Geissen.
Doch, gab es anscheinend doch. Doch, 2004 sogar.
Mit Olli Geissen? Tatsächlich.
Ja.
Hatte noch
Oliver Geissen.
Petro-Show, ja, die ist irgendwie an mir vorbeigegangen, muss ich sagen.
Schade, die werden wir wahrscheinlich auch nicht mehr kriegen.
Irgendwie online, ja, wird es wahrscheinlich kaum zu finden sein. Ja, 2004, da war ich ja gerade mitten irgendwie von der Schule raus, mit Abi nicht geschafft. Wen die Hintergründe interessieren, der höre unsere aktuellste Episode des 90s-Podcasts zum Thema Schule. und dann war ich ja im Zivildienst und so und keine Ahnung, vielleicht ist die zwar irgendwie an mir vorübergegangen. Mhm. Leider. Also weil ich hatte mich die ganze Zeit gefreut. Geil, irgendwann muss ja, wenn sie 80er und 70er Show, dann muss ja irgendwann auch mal eine 90er Show kommen. Shit. Die habe ich also verpasst. Aber was man ja sagen muss, jetzt gerade lief auch im WDR eine tolle Reihe, da haben wir auch noch gar nicht alle Folgen gesehen, Unser Land in den 80ern, das immer von irgendeinem Prominenten, wahrscheinlich auch aus der Region, weil es im WDR läuft, aus der Region NRW, gesprochen wird oder erzählt wird in jeder Folge ein anderes und eben ein Jahr immer in den 80ern beleuchtet. Dann gab es auch letztes Jahr schon zwei tolle Shows im WDR, die jeweils, glaube ich, 90 Minuten gingen. Auch einmal zu den 80ern und zu den 90ern, die wir auch gesehen haben. Zu den 90ern gab es sogar zwei verschiedene Shows, die eben auch so ähnlich wie die Sachen mit Oliver Geissen oder so waren, dass dann halt natürlich irgendwelche Promis oder Semi-Promis da, B-Promis oder wie man das nennt,
oder eingeblendet. Oder XYZ-Promis.
Ja, auf jeden Fall oder Regional-Promis, keine Ahnung, eingeblendet wurden immer so und ihren Kommentare dazu abgegeben haben.
Ja, dieses typische halt.
Genau, dieses typische.
Was sie eigentlich von RTL übernommen haben.
Ja, oder natürlich, die haben das hat das damals groß gemacht, eigentlich diese mit den Kommentaren. So, das fiel mir auch auf, dass das nach der 80er-Show war, das plötzlich dann Trend, dass in diversen Shows irgendwie immer irgendwelche Leute sowas kommentiert haben. Und die waren auch sehr gut gemacht. Also diese im WDR, ich weiß nicht, wie hießen die eine mit den 90ern? Wie die wilden 90er? Oder auf jeden Fall waren das zwei Sendungen über die 90er und eine über die 80er, die jeweils anderthalb Stunden gingen und die waren echt gut. Haben wir gerne gesehen und werden ja auch ab und an wiederholt, kann man nur empfehlen, dass man, ja, schaut sie euch an, wenn sie mal irgendwo laufen. Und womit hat das ja zu tun, dass man das so gerne sich an solche Sachen erinnert? Ja, also beziehungsweise auch, man muss sich eben, wie du auch schon gemerkt hast, gar nicht mal unbedingt immer aktiv erinnern, um sich gerne mit solchen vergangenen Sachen, mit Retro quasi zu beschäftigen.
Ja.
Weil es trotzdem schön ist. Also ich erinnere mich eben auch noch daran, dass ich, es ging bei mir ja schon los, als ich Kind war, da war ich eben, na, so circa, es ging ja eigentlich schon los, so ab 10 ging es natürlich los mit Raumschiff Enterprise, also der Klassik-Serie mit. Dann ging es weiter, eben da war ich so circa 12, ja, es dürfte 96 gewesen sein. Da lief halt im Morgenprogramm von Sat.1, damals noch mit Schirm, Schaum und Melone, Serie aus den 60ern und 70ern, die ich hier auch auf DVD habe, die ich total gern gesehen habe. Das ist wirklich eine tolle Serie. Da habe ich mir auch aus der Bücherei so ein Buch darüber ausgeliehen, die sich nur mit der Serie befasste. Mrs. Peel, wir werden gebraucht, heißt es. Das habe ich mir auch in einer neueren Auflage nochmal vor einiger Zeit auch gekauft. Dann habe ich auch, auch ungefähr in dem gleichen Alter, war das so alles so 96, 97, das ist so Mitte, Ende der 90er, auch gerne die alten Edgar Wallace-Filme gesehen. Die deutschen Schwarz-Weiß-Edgar-Wallace-Filme und die Karl-May-Filme natürlich auch, die so eben aus dem Lager waren. Oder Peter-Alexander-Filme mochte ich total gerne. Kriminaltango und diverse Sachen, das mochte ich. Oder Graf Bobby und so, diese Geschichten, die er gemacht hat, das mochte ich alles irgendwie gerne. Und habe dann auch eben gerne Musik auch von aus den 60ern oder 50er, 60ern gehört, Dean Martin und was weiß ich, Sachen, die dann auch im Radio liefen, dem Schwestersender von RSH, der hieß Radio Nora, beziehungsweise ursprünglich hieß er nur Nora, Nordostseeradio war es, Abkürzung. Und irgendwann haben sie dann begonnen, da so ein Radio vorzusetzen und Radio Nora, was eigentlich Schwachsinn ist, weil Radio Nordostseeradio. Jedenfalls, das war halt so ein Oldie-Sender in dem Sinne. Ja, und das war auch damals dann wirklich auch, merktest du auch in der Hinsicht, Trend, weil es gab dann auch aus einem Sender, der eigentlich so ein Pop-Sender eher war, Rock-Pop in Hamburg, Okay Radio, von dem stammten Moderatoren hier Marek Erhardt, also Schauspieler und Moderatoren, Marek Erhardt, Schauspieler und Synchronsprecher und so, Marek Erhardt, Olli Geissen, Jörg Pilar, nee, nicht Jörg Pilar, der war RSH, aber noch jemand, also es waren wirklich mehrere, die von Okay Radio kamen und da kam, wurde dann draus gemacht, als der Sender aufgekauft wurde, Oldie 95 oder sowas.
Okay.
Also ja, weil der 95, also das war die Frequenz, auf der Okay Radio lief, 95 FM. Und ja, es war also schon damals eben waren, natürlich hatte es immer dieses schmackhafte, sagen wir mal, Oldies, hatte immer so ein, manche Leute das gerne mochten, aber viele auch sagten, Oldies sind doch best, aber alt. Heutzutage siehst du aber eben, dass das wirklich ein Trend zu Retro und Vintage geht und sich viele Leute gerne mit alten Themen oder Mode oder irgendwelchen Dingen befassen.
Gerade hier in unserem Wohnort in Berlin kriegen wir das extrem mit.
Also Vintage.
Ja was natürlich auch Wellen schlägt, die jetzt nicht unbedingt sein müssen, ästhetisch, wie bestimmte Hipster sich anziehen, aber das ist eine andere Geschichte. Ja, zum Thema Filme und so. So ein Film, der mir auch einfällt, den ich als Kind schon gern gesehen habe. Nee, sind sogar zwei Sachen, aber ein, was richtig altes sozusagen, war jetzt auch wieder zur Weihnachtszeit, die Feuerzangenbowle. Ich weiß, da war ich relativ klein. Und dann mehrere doppelte Lottchen-Verfilmungen. Einmal die uralte in Schwarz-Weiß, die deutsche. Und dann meine Lieblings, wie du weißt, die Vermählung ihrer Eltern geben bekannt.
Die war auch aus den 60ern, ne?
Aber in Farbe und aus USA, Amerika, genau.
Und quasi, das war sogar ein Disney-Film, glaube ich.
Das war Buena Vista, genau.
Und ich mag natürlich die aus den 90ern so gerne, Charlie und Luise mit den die doppelte Lottchen-Verfilmung, die ich auch heute noch gerne sehe, weil die auch so viel Zeitgeist der 90er ausstrahlt, so, also der Beginn der 90er, das war ja glaube ich circa 92, 93, als das irgendwie meiner Meinung nach rauskam. Ja, oder auch wie gesagt, ich habe mich eben, siehe James Bond-Filme mit Sean Connery oder so, also gerne habe ich alte Sachen dann gesehen. Und fand das interessant zu sehen, wie war das damals, die Welt in der Zeit so. Und finde es auch heute noch eben interessant, da hatte ich mich auch mit meinem Freund Andi immer mal wieder drüber unterhalten, dass wir gerne Sachen sehen, auch auf YouTube oder so, alte Folgen von Aktenzeichen XY oder so, auch wenn es teilweise ja unheimlich ist oder sowas, irgendwelche gruseligen Verbrechen da, das ist ja True Crime, was ist ja ein anderer Trend, der heute sehr beliebt ist, aber dass man gerne gesehen hat, wie war denn das damals, wie sah denn die Welt so aus, als wir groß wurden in den 80ern und 90ern, weil das fängt natürlich eine Sache, die aktuell, die damals Zeitgeschehen aktuell betrachtete, auch sehr ein.
Ja, das stimmt.
Und deswegen schaue ich auch gerne jetzt irgendwelche Retro-Sendungen. Es gab ja auch dieses 100 Jahre, wie hieß das, 100 Jahre Deutschland? 60 Jahre Deutschland?
60 Jahre Deutschland, das wollte auch ich nett. Auch noch genau. hinaus. Das haben sie 2009 gemacht zu 60 Jahre Bundesrepublik.
Das waren immer so 15 Minuten Folgen
genau,
oder
und zwar
sowas.
Über jedes einzelne Jahr. Genau. Das habe ich sogar mehrmals komplett gesehen, glaube ich, weil ich das sehr mochte.
Ich mochte das auch gerne.
Ich glaube, hat die Maischberger das komplett moderiert oder waren das abwechselnde Moderatoren?
Kann sein, es waren aber auch viel aus dem Off gesprochen einfach. Und das war auf jeden Fall auch schön und gab es ja auch, glaube ich, ein paar Folgen auf YouTube oder so, aber ich weiß gar nicht, ob es das auf DVD gibt oder sowas.
Das ist eine gute Frage.
Aber das ist auch etwas,
was ich... 60 Mal Deutschland.
60 Mal Deutschland hieß es, genau, so war das. Und das manchmal findet man einzelne Folgen auf YouTube, aber nicht alles. Oder
und aber eigentlich gibt die ARD sowas auch auf DVD raus.
Ja, vielleicht gibt es das, dann können wir uns das mal besorgen. Ja, und das mochte ich eben auch zu sehen. Wie sah denn das aus damals? Gibt es 60 Mal Deutschland-Jubiläumsbox sogar. In der Hauptrolle Sandra Maischberger als sie selbst.
Ja, sag ich jetzt, hat die Maischberger moderiert. zu kaufen bei eurem Online-Händler der Wahl.
Genau. Ich sag nur, Black Friday war gestern. oder auch, wir haben uns... von Kalkofes Mattscheibe haben wir uns die Classic Box, die ursprüngliche von die Premiere-Folgen hatten wir uns die Box 90er, geholt. Ne? Und auch kurios zu sehen, was da alles gab oder so, weil an vieles kannst du dich natürlich, dass da 500 Volksmusiksendungen sogar auf RTL und Sat.1 liefen. Yes. Das hatte man gar nicht im Kopf, dass das so war. Das Volksmusik verbindest du immer mit den Öffentlich-Rechtlichen und nicht mit dem Privatfernsehen. Mhm. So, das sind Sachen, die einfach interessant zu sehen sind. Und wir wollen uns jetzt auch die Folgebox holen, die Anfang der 2000er quasi waren dann, ne, von ProSieben. Kalkofe?
Ja, müsste.
Das war die Folgebox, ja, ja. Ne? Genau. Das ist einfach schön, irgendwie alte Sachen so zu sehen. Ja, was wolltest du dazu sagen?
Das wäre jetzt gut als Recherche für unsere Chronik-Episode.
Stimmt.
Das könnten wir, sollten wir uns bald besorgen.
Das stimmt, das können wir uns gerne auch noch bestellen. Jeder von euch kennt es natürlich auch, dass ihr geht eben zu Saturn oder Mediamarkt oder irgendwo hin und natürlich sind dort Regale voll von DVDs und Blu-ray-Boxen von irgendwelchen alten Serien, die man gerne geschaut hat. Also egal, ob das jetzt Sachen aus den 80ern sind, eben wie Alf oder MacGyver oder aus den 90ern King of Queens oder irgendwelche anderen Sitcoms wie Friends oder so. Die sind natürlich nicht umsonst so beliebt, weil man schaut sich einfach gerne natürlich auch Sachen an, mit denen man aufgewachsen ist, die man gerne in seiner Kindheit und Jugend gesehen hat. Und so geht es mir halt auch, dass ich dann eben heute dann gerne noch King of Queens Folgen sehe oder wenn es mir nicht gut geht, dass ich dann gerne Alter allein gegen die Zukunft Folgen mir anschaue. Die ja immer noch, weil die immer noch nicht in Deutschland auf einer schönen Box erschienen sind.
Auf deinen
selbstgebrannten DVDs, die ursprünglich von VHS-Kassetten mal gerippt wurden und solche Sachen. Ja, das ich aber trotzdem einfach mir gerne ansehe. Und es ist eben so, dass ja gerade wenn du dir heute eben anguckst, wie bahnbrechend irgendwelche Serien sind und erzählt werden und du guckst dir Lost an mit 1000 Twists und Turns oder solche Sachen oder Breaking Bad oder eben andere Sachen wie Sopranos oder Mad Men oder so, die tiefschürfend erzählt sind, viel mit Figuren, dass natürlich die Erzählweisen und so
waren,
damals oder ja eben heutzutage viel, viel besser und weiterentwickelt sind als Sachen aus den 80ern oder 90ern. Das war natürlich noch nicht so in dem Sinne gehaltvoll wie heute. Trotzdem schaue ich mir natürlich trotzdem gerne Sachen an aus den 80ern und 90ern, eben die gerne die alten sehen, weil es ein wohliges Gefühl gibt.
Ja.
Da kommen wir dann gleich auch noch zu, woran das liegt. Also was hast du denn so für Serien, die du mit der Kindheit und Jugend verbindest, die du gerne heute auch noch siehst?
Ja, natürlich, wie du schon erwähnt hast, Alf ist natürlich der absolute Klassiker für mich. An sich, als ich das erste Mal gesehen habe, war das ja auch noch gar nicht alt eigentlich.
Ja, bei mir eigentlich noch krasser, weil ich glaube, ich habe Alf Ende der 80er, Anfang der 90er mit meinen Eltern gesehen.
Ja,
das war nicht in dem Sinne live, sondern waren dann schon Wiederholungen, aber ich war eben, es war gerade mal ein paar Jahre alt.
Aber auch alleine Alf hat ja, glaube ich, wird ja auch nicht sofort nach US-Erscheinen synchronisiert worden sein.
Ich weiß gar nicht mehr, wie der große Abstand war, aber auf jeden Fall.
Weil es ist 87, ist in den USA gestartet und ich würde fast vermuten, dass es erst 89 oder so synchronisiert worden ist. Ich weiß es nicht.
Jedenfalls, aber das ist ja eben auch so was, das war eben noch nicht alt, ja. Und was verbindest du damit so?
Na, halt schöne Kindheitserinnerungen und
wenn
kuschelig warmes Gefühl.
Genau, wenn du es heute siehst, dann kommt ein Teil von diesem Gefühl und den Erinnerungen wieder hoch,
genau,
oder? Es ist so ein Stück Kindheit, wird wieder zurückgebracht.
Ja. Genauso geht es mir halt auch, wenn ich Sabrina gucke, total verhext.
Genau, das müssen wir ja betonen. Es gibt ja jetzt nämlich seit irgendwie einem Monat oder so eine neue Sabrina-Serie auf Netflix mit der Tochter von Don Draper in der Hauptrolle.
Ich habe mich durch eine Folge gequält, mehr kann ich dazu noch nicht sagen.
Es ist krass, also ich habe es aber noch nicht gesehen. Ich schaue es mir noch sicherlich noch an. Ich habe die alte Sabrina-Serie auch teilweise mit Anna gesehen, aber ich kannte die ja früher auch. Und mir gefiel natürlich Salem der Kater am besten, muss ich
sagen. Salem ist auch das
Kommentaren.
Beste, natürlich.
Und bei der neuen Sabrina-Serie ist es ja, glaube ich, so, dass er nicht spricht. Da ist es eben ernsthafter alles erzählt.
Es ist vor allem halt richtig so schon auf Horror krass gemacht.
Jedenfalls, und ja, bei Sabrina hast du das auch, ne?
Dass
wie alt warst du da, als du Sabrina so gesehen hast?
Ungefähr? Oh, das weiß ich nicht, weil ich glaube, dass das ist zwar eigentlich Beginn der 90er Serie, aber wenn ich es mal richtig nachrecherchiert habe, ist es erst Anfang 2000 in Deutschland.
Nee, es lief, glaube ich, schon Ende der 90er, meiner Meinung nach, weil ich habe es auch damals zeitnah gesehen, als es losging.
Ja,
es
gut, dann war ich vielleicht 9, 10 oder so, als ich es das erste Mal gesehen habe. Ich kann es dir nicht hundertprozentig sagen. Noch eine Sache, was mir gerade einfällt, natürlich total nostalgisch, ist ja nicht nur gucken, sondern auch spielen.
Ja, klar.
Gerade Retro-Spiele sind ja so extrem eine Sache. Und top aktuell natürlich für mich mal wieder Pokémon. Mhm. Vor kurzem ist ja das erste richtige Pokémon-Spiel für die Switch erschienen. Mhm. Nintendo Switch. Wir müssen wieder Werbung wegen Markennennung ins Ding schreiben.
Wahrscheinlich, ja.
Und zwar Pokémon Let's Go. Und das spielt ja in der gleichen Region und hat eigentlich auch absolut die gleiche Handlung wie die originalen Pokémon-Versionen für den Game Boy. Und das versetzt einen natürlich auch in gewisser Weise zurück.
Ja, klar. Ja, da kommen wir gleich auch noch zu, warum das allgemein jetzt so beliebt ist und was es für Methoden oder Sachen gibt, um sich damit zu beschäftigen. So. Eben, ja, wie gesagt, eben Spiele, die einen in die Kindheit versetzen. Ja, auch genauso, was ja eben bekannt der Methode ist, ist Musik.
Ja.
Sind Songs, weil wenn du einen Song hörst aus den 80ern, 90ern oder 2000ern, du bei vielen Sachen, also zumindest bei denen dich daran erinnern, die du kennst,
erinnert
irgendeine Stimmung oder irgendwie, wie du dich damals gefühlt hast, was damals war, warst du damals verliebt, hast du Liebeskummer, war irgendwelche Sorgen in der Schule oder irgendwas anderes, warst du im Sommerurlaub mit Freunden oder das verbindest du ja oft dann mit einem bestimmten Song aus der Zeit.
Das stimmt, das habe ich mit einem Song von der furchtbaren Band Blue.
Ach so, Diamonds.
Nein, das war ja Eiffel.
Ach nee, das war Eiffel 65 mit I'm Blue.
Ach so, es hat uns ja einer geschrieben, wir sollen nicht singen, aber ich sing's jetzt trotzdem kurz an. You make me wanna call you in the middle of the night. Make me wanna hold you till the morning light. Sagt dir jetzt nichts, ist nee, auch egal. Nicht. Und ich weiß, der lief einen Sommer lang die ganze Zeit, Anfang der 2000er. Und ich weiß, dass wir da im Urlaub auf Hoge waren.
Ja.
Und immer, wenn ich dieses Lied höre, denke ich sofort daran, dass wir da im Urlaub waren.
Ja, klar. Und ja, eben Songs, damit verbindet man ja. Die Songs können eben wirklich innerhalb von Sekundenbruchteilen, können die dadurch ganz viele Erinnerungen zurückbringen. Ja. Gute wie schlechte, ja, muss man sagen.
Naja, das liegt ja einfach daran, auch wie das Gehirn programmiert ist.
Ja.
Dass du Sachen, die ein starkes Gefühl auslösen,
assoziierst.
Ja,
dann
nee, damit, dass du dich daran leichter erinnern kannst. Mhm. Das ist ja so. Genauso wie bestimmte Gerüche dich plötzlich woanders hinversetzen können, wenn du Sachen riechst, die du ewig nicht mehr gerochen hast.
Es gab auch eine Serie, die sich diesem Mechanismus zunutze gemacht hat. Die lief, glaube ich, in den USA und Deutschland von circa 2002 oder 2003. Ich glaube 2011 oder 12, ich weiß es nicht mehr, oder vielleicht war es auch nur 2010, die hatte so 6-7 Staffeln oder 5-6 Staffeln, irgendwie so Cold Case. Das war von...
Kein Opfer ist je vergessen,
genau,
ist der Untertitel.
Genau, die war zwar von den CSI-Machern produziert, aber völlig anders als CSI, die ja noch recht generisch waren, sondern spielte immer irgendwie in der alten Zeit. Also manchmal haben sie Verbrechen aus den 20er Jahren, aus den 30er, aus den 60er, aus den 80er oder 90ern oder auch Anfang 2000 auch aufgeklärt und haben dann immer Rückblicke Sachen gezeigt daraus, so Flashbacks aus, wenn sie mit irgendwem dann Zeuge verhört haben und der erzählt, ja, so war das damals dann mit in der Schule oder so und haben hat dann immer Songs aus dieser jeweiligen Zeit eingespielt, die halt pro Folge hatten, die bestimmt 6-7 Songs oder vielleicht noch mehr aus der jeweiligen Zeit, aus dem jeweiligen genauen Jahr, wo das spielte. Und das ist auch der Grund, warum die Serie, glaube ich, bis heute weder in den USA noch in Deutschland nicht auf DVD erschienen ist,
wegen Musikrechte.
Weil die Musikrechte so teuer zu akquirieren wären, dass es beim TV-Sender geht, aber für DVD-Verwertung wäre das so schweineteuer, dass sich das nicht lohnt. Und deswegen ist die bis heute nicht erschienen.
Und ich denke mal, noch teurer ist es bei Streaming-Diensten,
ja, bestimmt
würde ich jetzt
auch,
mal mutmaßen, weil, da muss ich kurz schwenken, auch wenn das jetzt mit dem Thema weniger zu tun hat, eine meiner Lieblingsserien ist ja Queer as Folk. Darauf müssen wir jetzt nicht weiter eingehen.
Seltsam.
Und die ist ja bei keinem einzigen Streaming-Anbieter verfügbar, sondern nur auf DVD. Sie war eine Zeit lang bei Netflix USA drin. Ich weiß nicht, ob sie es noch ist, weil mittlerweile schaffen wir es nicht mehr, Netflix USA zu gucken. Und da haben sie alle Originalsongs, die da mit drin waren, rausgenommen und durch irgendwas so, Generisches ersetzt.
Ja.
Und das nimmt dieser Serie so verdammt viel Emotion, weil diese Serie ist nun mal eine Schwulen-Serie. Sie spielt sehr viel in einem schwulen Club und da wird getanzt. Und da musst du, kannst du nicht die Musik rausnehmen, weil da waren Sachen drin von ABBA, von was weiß ich. Also es waren schon wirklich gute Songs dabei. Hm.
Ich glaube, das haben sie sogar bei Eine schrecklich nette Familie gemacht. Ich weiß nicht, ob bei allen Staffeln oder bei den ersten auf DVD, da haben sie den Titelsong von Frank Sinatra gegen irgendwas ersetzt, weil die Rechte wohl zu teuer waren. Und du denkst so, ey komm, diese Serie ist so assoziiert mit diesem Lied, dieser Vorspann. Was soll das? Und ja, aber deswegen auch sie im Cold Case und so, dann solche Sachen sich das als Mechanismus zunutze machen, weil bestimmte Songs eben auch Stimmung auslösen. Und die natürlich auch einen gewissen Zeitgeist sehr gut widerspiegeln. Ja. Und das ist natürlich dann auch insofern ein erzählerisches Stilmittel dann.
Ja, eben, das ist ja auch so ein Ding, dass du Songs eigentlich so, ich sag mal so, ab den 50er, 60ern kannst du Pop-Songs relativ leicht einem Jahrzehnt Dekade zuordnen.
Ja, meistens schon. Wenn man von eben irgendwelchen Retro-Wellen ja mal absieht, die plötzlich dann so tun, als wäre es ein Song aus den 80ern oder so, wie heutzutage mit manchen Synthie-Pop-Sachen oder so. Aber ja, letztlich kann man es doch meistens gut zuordnen.
Ja. Ja, wir haben so ein paar Sachen, wir haben uns natürlich auch so ein bisschen belesen zu dem Thema, über mehrere Medien, online, wo halt die Autoren, Journalisten das Thema Retro behandeln
und auch hinterfragt haben, warum.
Ja, genau. Der zweite ist halt eins, was halt stimmt. Retro ist wieder in, willkommen im Gestern. Ja. Das kann man halt im Allgemeinen sagen, dass gerade wirklich jetzt wieder eine starke Retro-Welle ist. Hauptsächlich natürlich jetzt 90er.
Und 80er auch noch
und
viel.
Und 80er jetzt.
Also 80er und 90er sind sehr viel. Wieder. Ja.
Man, kann man nur sagen, Stranger Things.
Ja, definitiv. Solche Sachen, das
ist ja, ich glaube, es ist die Serie, die jetzt das wieder sehr doll ausgelöst hat. Mhm. Weil die ja auch viel mit Musik arbeitet, ne? Sehe ich das richtig?
Ich weiß nicht, ob sie akutes. Ich glaube nicht, dass sie. Ich bin mir jetzt gar nicht so sicher, ob sie so viele Songs aus der Zeit spielen, sondern da haben sie es eben so gelöst, dass das Ganze stilistisch so gehalten ist.
Okay.
Also du hast da so ein Synthie-Musik mit Synthie-Beat, so, dass das sehr aus der Zeit erinnert und auch der Vorspann ist so leicht krisselig ein bisschen so dabei, dass es so wirkt wie als, ja, und diese Serie, die löst eben auch so viele nostalgische Gefühle aus, weil die eben so im Stil gehalten ist, sagen wir mal von eben den 80er Jahre Jugendfilmen, die damals so in waren, siehe E.T. oder die Goonies oder so, wo eine Gruppe Kinder-Jugendlicher irgendein mysteriöses Geheimnis entdeckt und genau dieses Mechanismus macht sich ja dann eine Serie wie Stranger Things zugute.
Ja, man muss sagen, man hat überhaupt so eine allgemeine Retro-Welle, weil um bei Serien zu bleiben, Babylon Berlin spielt ja fast vor 100 Jahren.
Naja, ja, oder siehe, ich meine, dann können wir kurz hier runterspringen einmal. Siehe auch eben Mad Men natürlich.
Stimmt,
der Klassiker schlechthin, der Mad Men spielte in 50er und 60er Jahren und ich glaube End 60er bis auch frühe 70er war dann in der letzten Staffel, war ich mir nicht mehr ganz sicher. Und das war ja auch, die Serie hatte dann auch so einen Impact, dass es auch dass dann viele was von diesem Retro-Kuchen abhaben wollten, andere Sender, weil AMC damit so großen Erfolg hatte. Und dann gab es auf anderen Sendern, ich glaube wie CBS oder NBC, also im normalen Network-Fernsehen, Serien, die stilistisch sehr an Mad Men angelehnt waren, zum Beispiel der Playboy Club. Das war, spielte eben im Playboy Club, den es da gab, mit den Playboy Bunnies und so. Und der Hauptdarsteller, der versuchte so penetrant, du sahst quasi in jeder Faser, versuchte der John Hamm als Don Draper nachzumachen, in der Gestik und so, ganz bemüht, diese Coolness dazu auszustrahlen, Die Serie ging so und war natürlich aber auch eher so auf Network-Fernsehen geeicht und wurde dann, glaube ich, auch nach 6 Folgen oder so abgesetzt, also auch während der ersten Staffel. Dann gab es Pan Am mit, jetzt komme ich nicht auf ihren Namen, mit der einen Tochter aus der Addams Family.
Oh ja, ich weiß zwar, wen du meinst, aber ich weiß nicht, wie
diese dunkelhaarige,
heißt.
Jedenfalls Pan Am drehte sich um die Stewardessen damals auf Pan Am. Und ich glaube, die hatte wiederum eine volle Staffel und die hat auch einige Fans gehabt, aber wurde halt auch nach einer Staffel abgesetzt, weil die Quoten nicht reichten. Was ja wiederum zeigt, dass es nicht genügt, einfach nur zu sagen, so, geil, Retro ist voll erfolgreich, wir machen jetzt einfach irgendwas, was in den 50ern oder 60ern spielt, um was davon abzugreifen und klatschen das hier mal so hin. Mhm. Nee, das funktioniert nicht. Also es funktioniert nicht alles, was Retro ist. Sondern es zeigt ja schon, dass die Leute einen gewissen
relativ erfolgreich, auch um eine deutsche Produktion zu kommen, was mir gerade einfällt, dieses Kudamm.
Kudamm 56 ja, und 58, was jetzt, glaube ich, 59. kommt. Oder, ja, irgendwie so. Jedenfalls gibt es da zwei Filme, glaube ich, von. Und ein dritter ist in Planung.
Staffeln.
War das eine Miniserie?
Ja, das ist eine Serie. Das ist kein Film.
Das war aber eine Miniserie, glaube ich, oder?
Ja, aber es ist auf jeden Fall...
Ich glaube, die sind sogar bei Netflix oder irgendwo auch drin. Oder Amazon oder irgendwo.
Das war Charité, glaube ich.
Oder Amazon. Kudamm 56.
So, ich habe jetzt mal 59...
Fernsehfilm steht
Ach so,
hier.
Doch.
Genau.
Ach so, aber dreiteilig. Also
Ach so.
Ist es eine Miniserie.
Miniserie, genau. Genau, dann ist es eine Miniserie, genau. Und es gab früher dann 56 war der Vorgänger.
Genau.
Genau. Oder ja, eben jetzt hier Babylon Berlin, was auf den Roman zwar basiert von Volker Kutscher, aber auch die ja schon 30er Jahre quasi thematisieren.
Ja.
Dann teilweise auch die erste deutsche Netflix-Eigenproduktion Dark, die spielt auch teilweise in den 80ern oder auch noch weiter in der Vergangenheit, ohne jetzt zu viel zu spoilern, aber auch in der Gegenwart, also ich will das jetzt nicht weiter spoilern, warum das so ist, schaut sie euch an, es gibt einen guten Grund dafür und sie ist echt gut, sehr spannend gemacht. Dann hatte Netflix ja auch weiter nach Stranger Things und Dark auch ein bisschen weiter trotzdem auf dieser Welle selber mitgeschwommen mit Glow, die ist auch, glaube ich, so auf jeden Fall mittelmäßig
das
erfolgreich.
Das war diese Wrestling-Serie
aus den 80ern mit der einen, auch mit der Frau von Pete Campbell aus Mad Men, genau, die ja die Hauptrolle spielt. Da gibt es, glaube ich, jetzt drei Staffeln. Dann The Deuce ist eine HBO-Serie. Da gab es, glaube ich, jetzt die zweite Staffel. Die ist jetzt gerade, glaube ich, gerade die zweite Staffel auf Sky gelaufen. Die spielt irgendwie in den 70er Jahren in New York im Pornomilieu. Mhm. Dann die sehr, sehr gute Serie Halt and Catch Fire. Die kann man bei Amazon hierzulande sehen. Das war aber wiederum interessanterweise auch eine AMC-Produktion wie Mad Men. Und zwar ging die in den 80ern los und endete mit der letzten Staffel in den frühen 90ern mit dem Aufkommen des World Wide Web mit Lee Pace in der Hauptrolle. Und die eben quasi so ein bisschen diese Rivalität mit Apple und Microsoft oder IBM und so, also in dieser Computerlandschaft spielte und Computerentwickler und Technologiekreisen, aber nicht mit den exakten Persönlichkeiten jetzt Bill Gates oder Steve Jobs und so weiter, sondern quasi fiktiven Persönlichkeiten, die aber sehr darauf wohl beruhten, so in der Art und Weise, wie sie agierten. Und gleichzeitig aber auch Namen wie IBM oder so nannten, so als echte Markennamen. Die hatte, glaube ich, 4 oder 5 Staffeln und die ist auch sehr gut, kann ich nur empfehlen. Schaut sie euch bei Amazon an.
2 Sachen, die mir noch einfällt, die auch die britische Produktion sind, die auch so ein bisschen mit der Vergangenheitssache ist zum einen Downton Abbey.
Na klar,
was ich sehr gerne gesehen habe und meine Eltern auch, ja.
Extrem erfolgreich auch.
Und was ich auch sehr gerne
gucke. Die spielte wann, in 50er, 60er? Oder?
Nee, die spielt
40er
in den,
so?
Ich muss gerade echt lügen. Ich glaube, die fängt an, als die Titanic untergeht.
Oh, krass.
Dann Erster Welt. Oh, ich bin mir gerade nicht sicher, du. Ich glaube.
Da gab es doch dann noch irgendeine britische Serie, die auch auf Netflix ist, die du gerne gesehen hast.
Ja, genau, die wollte ich gerade sagen.
Ne?
Genau.
Wie heißt die?
Ja, da überlege ich nämlich gerade.
Google kurz, wir können es ja schneiden.
Call the Midwife, jetzt ist es mir eingefallen, genau.
Die auch in den 50ern oder so spielt, in Großbritannien,
die
ne?
Die spielt
oder?
Irgendwie, ja, Zweiten Welt vorm, während. Ja, ich glaube eher so Zweiten Weltkrieg.
Okay,
rum.
Aber auch eben, ja, eben britische Serie, die im Hebammenmilieu oder mit Hebammen zu tun hat.
Das muss ich kurz nachgucken, bevor ich hier Quatsch erzähle.
Okay.
Call the Midwife, warte mal kurz. Ja, 50er, also nach dem Zweiten Weltkrieg spielt's.
Dann ist jetzt vor kurzem so ein Horror-Mystery-Movie erschienen, der ganz, ganz krass Stranger Things sich so rauszieht, so ein bisschen auch. Und zwar heißt der The Summer of 84, der ist dieses Jahr rausgekommen. Da kommen irgendwie eine Gruppe von Kinder-Jugendlichen einem Serienmörder auf der Spur. Und allein das Discover schreit geradezu nach, hallo, wir haben uns bei Stranger Things bedient. dann hatten wir letztens, glaube ich, auch schon mal irgendwo erwähnt. Ich weiß nicht mal, ob im 90s-Podcast oder hier war, Ready Player One hatten wir vor kurzem gesehen, der allgemein so Retro-Pop-Kultur feiert, unter anderem Zurück in die Zukunft. Und da ist es auch so ein Ding, Zurück in die Zukunft heutzutage ist das für uns ein 80er-Revival und lebt von 80er-Retro-Nostalgie, aber zurück in die Zukunft. Entstand eben in den USA zu einer Zeit, als in den USA ein großer 50er-Jahre-Retro-Hype herrschte. Und deswegen spielte dieser Film in den 50ern.
Ja, das ist
weil
echt interessant.
Weil damals waren die Amis total auf Retro-Fashion aus den 50ern und Autos und so weiter aus. Und das heißt, eigentlich ist zurück in die Zukunft im doppelten Sinne jetzt ein Retro-Film.
Ein Retro-Retro-Film.
Genau, weil er damals eine Retro-Welle abgefeiert hat, ja, so wie es heute eigentlich ähnlich wieder ist.
Genau.
Dann gab es bei Netflix auch, gibt es eine tolle Doku-Reihe, die wir auch gerne schon ein paar Folgen von gesehen haben. Spielzeug, das war unsere Kindheit.
Stimmt,
heißt
die war auch interessant.
Das ist auch echt schön und ähnlich ist jetzt gerade, das habe ich aber noch nicht gesehen, vor kurzem war auch rausgekommen, The Power of Grayskull, auch auf Netflix.
Geht es da nur um He-Man oder geht's
He-Man und She-Ra, weil Netflix hat
ja,
wahrscheinlich
She-Ra selber, ja, klar.
Jetzt She-Ra neu aufgelegt und hat auch die alten Serien reingenommen und das so ein bisschen das Phänomen um, ja, weil das natürlich auch Spielzeugfiguren waren, nee, beziehungsweise das Phänomen war ja damals, die haben auch sie mit Transformers, Mask und solchen Sachen.
Mit den
sie
Figuren
haben
sie
quasi
dann richtig den Schotter gemacht.
Ja, sie haben quasi Zeichentrickserien nur ja gemacht, um
Spielzeug
zu verkaufen. Und deswegen im Kinderfernsehen gezeigt, weil ich glaube, es hatte was damit zu tun, dass man nicht so krass Werbung zeigen durfte oder nur begrenzt. Und damit die Kinder das Spielzeug haben wollten, haben sie diese Zeichentrickserien gemacht, was schlau war, weil das waren ja dann riesige Schotter-Dinger.
Da muss ich gerade an diesen furchtbaren Weihnachtsfilm denken mit Arnold Schwarzenegger und dem jungen Anakin Skywalker.
Den wir letztes Jahr gesehen haben für unseren 90s-Podcast. Wie hieß der noch? Versprochen ist versprochen.
Genau. Weil der wollte ja auch unbedingt diese komische Spielzeugfigur haben.
Ja, also das ist natürlich, sind das dann Mechanismen, auch dann Sachen zu verkaufen. So.
Genau, kommen wir mal weg von Serien und Filmen.
Genau, also heutzutage, ja, man muss ja sagen, es heißt ja immer, Print ist tot.
Aber dafür gibt es immer noch sehr viele Magazine.
Genau, und wirklich Magazine, die sich also entweder in einzelnen Ausgaben Retro-Themen bedienen oder selber wirklich ausschließlich. Da gibt es zum einen, gibt es diese Zeitschrift Geek, die allgemein so nerdy ist mit Nerd-Themen, Filme, Serien, Spiele und sowas. Da gab es vor einem Jahr, ist das erschienen, Dezember, Januar, also Ende 2017, Anfang 2018, ein 80er-Jahre-Special. Das hieß einfach die 80er-Jahre, glaube ich. Geek, das waren die 80er-Jahre oder so. Oder das waren die 80er oder so ähnlich hieß das. Und dort, liebe Grüße, unser lieber Freund Sebastian von der Rückspultaste wurde dort an einem einseitigen Kurzinterview vorgestellt mit vor allem seinem Podcast, mit seinem Retro-Podcast, die Rückspultaste, die sich ja sehr mit den 80er-Jahre-Themen beschäftigt.
Hört doch mal rein.
Genau, aber wahrscheinlich kennt ihr den sowieso. und natürlich auch Track FM erwähnt wurde, aber vor allem ging es um die Rückspultaste und eben auch allgemein, warum jetzt Retro in ist oder so. Und ja, das ist dann eben solchen Sachen ein Special. Genauso gab es vor der GameStar, Anfang diesen Jahres war das, glaube ich, das habe ich mir auch gekauft, ein Sonderheft, Jahrbuch 1997.
Nee, das muss letztes Jahr
oder es war Ende 2017, genau, wahrscheinlich, weil das war zum Jubiläum von 20 Jahre GameStar.
Ja.
Und da haben sie halt nur Spiele aus dem Jahr 97 vorgestellt. Monkey Island 3, GTA 1 und so weiter. Was einfach total toll war, irgendwie die Sachen dann zu lesen von damals. Genauso ist von der auch tollen Computerspielezeitschrift M-Games vor kurzem ein Retro-Heft rausgekommen. Dann hat die CT, das ist ein Computerfachmagazin, vor kurzem auch ein Retro-Heft rausgebracht. Sie ist so mit Retro-Technik vor allem befasst und darum, wie man das konserviert oder so. Dann gibt es die Retro-Gamer. Das ist eben eine Zeitschrift, die wirklich, man sagt es schon im Titel, sich nur mit klassischen Videospielen
beschäftigt.
Genau das gleiche macht dieses Return-Magazin. Und dann gibt es auch das allgemeine Retro-Magazin. Warte mal, ist das jetzt auch wieder nur für Computerspiele oder Sekunde, da muss ich mal kurz auf Ausgaben.
Computerspiele, Kultur steht da, also hauptsächlich auch anscheinend.
Ja, Spiele vor allem viel, ja eben, aber auch, ja, das sind eben Sachen, die sich mit allgemein auch mit Retro beschäftigen. Ja, das sind nur die Zeitschriften, die es, ach ja, und dann gibt es noch die Zeitschrift Retro, da wollte ich noch, das ist schon fast ein Kuriosum, was ich da entdeckt habe. Da stand ich letztens in einer Zeitschriftenkiosk, denk so, was zum Henker ist das? Da gibt es eine Zeitschrift Retro und auch eine Zeitschrift, die heißt Nostalgie. Und dann guckt man sich das an, was das ist. Und es ist eigentlich sein geheimes Doppelleben. So schön war früher der Herbst. Damit haben Kinder in der DDR gespielt. Zu Hause bei Peter Alexander.
Es ist sowas wie das Goldene Blatt. Genau. Ah, es ist auch rausgegeben vom neuen Blatt.
Genau, und genau davon gibt es zwei Hefte. Retro und ein Heft, das heißt Nostalgie. Und beide sind exakt so aufgebaut. Karin Bahl, ihr tragisches Schicksal und sowas. Das ist eine Schauspielerin, die zum Beispiel Edgar Wallace damals mitgespielt hat. Oder Cary Grant, jetzt enthüllt. Barbara Streisand, ihre wilde Kindheit. Robert Lemke, sein geheimes Doppelleben.
Das interessiert keine Sau. Wer kauft sowas?
Also das sind eben, sagen wir jetzt mal, Magazine so wie Frauen-Hausmütterchen-Hefte, die sich jetzt quasi aber auch im Gewand der Nostalgie noch mehr versuchen, ältere Frauen wahrscheinlich zu berühren.
Ich wollte gerade sagen, das ist aber für die Generation jetzt 70 Jahre alt. Also
jetzt zwischen 60 und 80 wahrscheinlich.
Jetzt so, eher 70, glaube ich.
Ja, wahrscheinlich.
Wirklich.
Also so geil. Auch jetzt dieses Heft hier ist auch super.
Rudi Carrell.
Seine dunkle Seite. Die Tochter enthüllt jetzt alles.
Auch schön. Liz Taylor, ihre 8 Hochzeiten.
Das waren unsere Lieblings-TV-Ärzte. Magnums Hawaii. DDR-Rezepte-Klassiker. Dieter Thomas Heck. Neue Serie Rivalinnen. Naschen, süße Erinnerungen.
Romy Schneider, der verheimlichte Familienskandal.
Also, ja, und dann plus 2 Nostalgie-Poster zum Sammeln.
What the fuck?
Und das Heft nennt sich Retro und The Stars gestern und heute. Ganz ehrlich, aber welche 70-jährige Frau hängt sich ein Retro-Poster an die Wand? Was soll das?
Mit Elvis.
Und ich meine, da wird echt Schotter mitgemacht. Die kosten 2,20 Euro irgendwie, die Hefte. Also, und wie gesagt, dann gibt es diese Zeitschrift Nostalgie, die genau in die gleiche Kerbe steht und wahrscheinlich entweder vom Konkurrenzblatt oder auch vom neuen Blatt gelauncht ist. Weil, wie wir ja wissen, gibt es von diesen Frauenzeitschriften oft, oder auch genau wie Rätselzeitschriften.
Da bringt immer, ein Verlag 10 verschiedene raus.
Das hat ja Böhmi, war es Böhmi?
Nee, das war
Lästerschwester.
Die Lästerschwester.
Genau, der Lästerschwester-Podcast von Rob Bubble und David Hein.
Die hatten das bei der Live-Show.
Genau, da waren haben das wir in Berlin bei der ersten. Da haben sie das sehr gut mal aufgezeigt, was da für ein Geld mitgemacht wird. Und eigentlich ist das nichts anderes. Und das fand ich schon echt ein Kuriosum. Also, ja, das ist eigentlich Geldmacherei eben mit Retro.
Ja.
So. Also, und ja, und woran liegt das, dass wir solche Sachen so mögen? Ja, also, ich komme noch mal kurz zu den Büchern. Da werden wir bestimmt in folgenden Ausgaben, entweder hier oder im 90s-Podcast, auch Sachen mal von rezensieren. Da haben wir uns gerade auch ein Buch gekauft und ein anderes, das hatte ich mit dem Kindle gekauft. Und zwar gibt es da so ein paar schöne Retro-Bücher, die sich auch eben mit Sachen aus den 80ern und 90ern befassen. Ja. Sehr schön ist, bin ich gerade mittendrin auf dem Kindle, ist Die guten alten Zeiten, warum Nostalgie uns glücklich macht, von Daniel Rettig. Ich glaube, der ist irgendwas mit Psychoanalyse oder so wahrscheinlich oder Journalist, ich weiß es nicht genau. Jedenfalls geht es da auch viel um die Psychologie dahinter. Und zwar, was ich dort sehr interessant finde, ist, im 17. Jahrhundert galt Nostalgie noch als Geisteskrankheit. Davon wurde man depressiv und die sind nur unglücklich, die sind nur im Gestern verhaftet, so nach dem Motto. Interessant ist, dass wiederum neuere Studien jetzt besagen, nee, es ist genau umgekehrt. Wenn du dich mit Nostalgie beschäftigst, also in einem gesunden Maße, dich gerne an vergangene Sachen erinnerst und das Wissen zelebrierst, dann geht's dir besser. Ja. Dann fühlst du dich besser, du kannst damit Depressionen überwinden und es ist sogar so, das ist sehr interessant, weil wir ja auch sagten, dieses wohlig-warme Gefühl aus der Kindheit kultiviert. Wenn du dich mit Nostalgie befasst, dann steigt quasi deine Körpertemperatur die gefühlte Raumtemperatur um irgendwie steigt. Plus 4 Grad oder so. Das heißt, dir wird quasi auch innerlich wärmer zumute, weil du dich gut fühlst. So. Und das ist ein interessanter Mechanismus. Ich bin natürlich noch nicht so weit in dem Buch. Das letzte Kapitel befasst sich eben wohl auch mit, wie wird das eben von den Medien, was wir ja auch jetzt aufgelistet haben oder so, ausgenutzt, indem man Sachen verkauft, die sich auf Retro beziehen. Also siehe auch heutzutage die Fanta, die rausgekommen ist, diese in dieser Retro-Flasche wie früher und in diesem Retro-Look und auch mit dem alten Rezept wohl ist, die auch auf solche Sachen ansetzen eben von früher. So. Und so, das sind eben, es verkauft sie eben. Oder wenn man eben guckt, wie viele Podcasts, also in Deutschland gibt es jetzt so eine Handvoll Retro-Podcasts, würde ich mal sagen, die sich damit befassen. Also Rückspultaste, Radio Nukular, Young in the 80s, Stay Forever, der Computerspiel-Podcast, unser 90s-Podcast natürlich und jetzt hier Podsplitz. mit Retro-Themen sich beschäftigen. Aber in den USA, da gibt es zu 80er und 90er Retro, glaube ich, insgesamt über 20 Podcasts.
Ja.
Also das ist, und diesen teilweise sind das nicht nur Hobby-Podcasts wie wir, sondern manche von denen auch eben, die das inzwischen kommerziell betreiben können, weil davon leben, weil das so beliebte Themen sind.
Ja.
Und dann gibt es auch ein schönes Buch, Wir Kassettenkinder, eine Liebeserklärung an die 80er von Stefan Bonner und Anne Weiß. Das mochte ich auch sehr, weil Kassettenkinder, ich bin ja auch damit aufgewachsen, so mit Hörspielen und so, die man auf Kassette gehört hat.
Ja, das bin ich ja aber auch noch, das muss man schon sagen.
Das ist eben auch was Schönes, so Hörspiele versetzen einen eben auch in die Kindheit. Ja. Oder es ist auch ein Ding, warum heutzutage noch die drei Fragezeichen so erfolgreich sind und viele auch junge oder Erwachsene und auch heute in den 40ern sich befindende Erwachsene gerne noch die drei Fragezeichen hören, weil das immer noch so einen Bezug zur Kindheit herstellt. Ne? Dann ist vor kurzem erschienen ein Buch, das haben wir auch vorhin gesehen bei Hogendubel, Generation Kohl, als die Rente noch sicher war, der Weltspartag wichtig und unsere größte Sorge das Waldsterben war, von Andreas Hock. Sich also auch vor allem mehr mit den 80ern beschäftigt und auch natürlich Mitte der 90er, als eben Kohl der Kanzler war, der klar. Ewigkeitskanzler. Dann gibt es dann auch ein Buch wie Kinder der 80er, Porträt einer unterschätzten Generation von Evelyn König und Christoph Quarch. Vielleicht ist das ein Tipp für Sebastian für die Rückspultaste, ob sie das mal rezensieren wollen. Ich hatte mal kurz reingeguckt, mir schien der Ton ein bisschen überheblich im Vorwort zu sein in der Leseprobe beim Kindle. Das ist so nach der Untertitel sagt, Porträt einer unterschätzten Generation. Und so jetzt kommen wir. Besten, ne? Jetzt kommen wir. Wir haben auch noch was zu sagen, so nach dem Motto. Keine Ahnung, ob sich das durchs ganze Buch zieht. dann sehr interessant auch, als wir zum Surfen noch ans Meer gefahren sind, unser Leben vor dem Internet von Boris Hensler. Das ist auch erst vor kurzem erschienen, jetzt vor einem oder zwei Monaten. Dann, das ist das, was wir uns auch heute gekauft haben, Zu geil für diese Welt, die 90er, Euphorie und Drama eines Jahrzehnts von Joachim Henschel. Dann gibt es Wir Kinder der 90er, alles, was wir damals liebten und Klammern und was uns heute peinlich ist, von Johannes Engelke, Karin Weber, Maren Ziegler und Jakob Thomas. Das ist quasi ein Gemeinschaftsprodukt von denen. Das ist eigentlich auch eine ähnliche Auflistung von Sachen so. Da hatte ich auch mal im Kindle reingelesen. Das scheint auch sehr unterhaltsam. Dann gibt es von der inzwischen eingestellten Zeitschrift Neon. Die hat ja aber noch ihr Internetportal und bringt immer noch Sachen raus von Neon Unnützes Wissen. Es gibt ja so mehrere Reihe. Da gibt es einen Neon Unnützes Wissen Special, das gerade aktuell rausgekommen ist zum Thema die 90er. Und dann irgendwelche Fun Facts zu den 90ern auflistet.
Ja, von den Neon Unnützen Wissensbüchern habe ich ja auch viele. Aber dieses 90er Buch halt noch nicht.
Das können wir auch mal reingucken dann bald. Dann gibt es, was ich auch interessant finde, Worte der Kindheit von 1950 bis 2000 von Norbert Golluch. Also quasi Idiome und Redenssprichwörter oder Sachen,
und Slang, und Jugendsprache
aus den jeweiligen Jahren und Jahrzehnten. Und finde ich natürlich interessant, weil das natürlich auch viel...
Du Vogel.
Oder wie wir zurück in die Zukunft die ganze Zeit mal Jesus. So, wie das, was das natürlich auch sagt für über Zeitgeist und Jugend immer aktuell.
Oder Funky.
Yeah. Dann auch gerade erschienen ist vor ein, zwei Monaten, The Nostalgia Nerd, Retrotech, All the Greatest Old Systems from Atari to Xbox. Der, das muss man dazu sagen, Nostalgia Nerd, schaut's euch auf YouTube an, ist ein super YouTube-Kanal, der sich mit alter Technik und alten Videospielen beschäftigt. Nicht umsonst nennt er sich Nostalgia Nerd. Und dann ist auch noch ein ähnliches Buch erschienen, das ist bislang, glaube ich, aber auch nur auf Englisch erschienen. Watching Skies, Star Wars, Spielberg and Us von Mark O'Connell. Was sind also auch so die Filmhelden der 80er, des 80er-Kinos quasi hervorhebt. Also es ist wirklich einiges, was da jetzt gerade so in den letzten, vor allem in den letzten ein, zwei Jahren jetzt so erschienen ist. Ganz viel von denen, was ich jetzt vorgelesen habe, auch erst in den letzten paar Monaten. Also man merkt wirklich, dass eben diese Retrowelle herrscht. Ja,
das stimmt.
Dann gibt's auch schöne Seiten, die ich euch empfehlen kann. Auf cultmags.com, das ist auch eine deutsche Seite. Und auch cultboy.com, ebenfalls eine deutsche Seite. Lasst euch nicht vom .com irritieren. Da findet man ganz viele alte Zeitschriften zu Videospielen. So PC-Games, GameStar, was auch immer. Also alte Sachen so. Genauso findet man solche Sachen natürlich vor allem im Internet-Archive, im Web-Archive. Wenn ihr da schaut, da gibt's ganze Jahrgänge oder so von der PC-Action von 1996 oder so, die man sich da runterladen kann, angucken kann. Also wenn man sowas zelebrieren will, gibt es auf Archive.org wirklich einiges. Ja, und wie gesagt, also Nostalgie hat eben, wir haben sie, also hier haben wir, das ist auch ein sehr schöner Artikel, Bild-Zeitung hat das
ja,
auch
sehr
gemacht.
Schöner Artikel.
Bams fragt Experten, warum wir Nostalgie so gern fühlen, wofür wir sie brauchen. Wir sehen uns nach der guten alten Zeit, als das Glück groß und die Probleme klein waren. Das ist eben auch die Sache. Es war natürlich alles viel simpler. Man hat natürlich als Kind eine simpel, einfachere Sicht auf die Welt gehabt. Hatte nicht große Probleme wie, was ist mit der Politik um uns herum? Wird es jetzt Krieg geben? Naja, können wir klar. Die Rente, können wir von der Rente leben? Haben wir einen Job? Können wir unser Kind, unsere Familie ernähren? Und solche Themen, das sind Sachen, die mit denen man sich als Kind nicht beschäftigt hat in dem Sinne, weil das die Eltern für einen getan haben. Man selber hat als Kind und Jugendlicher höchstens Sorge gehabt, kriege ich 5 Mark mehr Taschengeld oder so. Also das ist sehr interessant. Oder eben ja auch Retro-Gaming, wie wir auch schon erwähnt haben. Nicht umsonst sind heutzutage immer noch Spiele wie Monkey Island oder so sehr beliebt. Und auch ganz, also das natürlich gibt es auch viele Spiele, die du, ja, wenn heutzutage junge Leute dann Monkey Island spielen, die es noch nicht kennengelernt haben, ist vielleicht für manche enttäuschend.
Ja, das kann sein.
Weil es natürlich nicht mit damaligen Standards festhalten kann. Andererseits gibt es heute aber auch eine ganze Reihe von Spielen von Independent-Entwicklern, die auf klassisch getrimmt sind. Also siehe
Thimbleweed Park
von Kickstarter finanziert oder über Kickstarter finanziert von dem ursprünglichen Monkey Island-Macher, was in dieser Pixel-Art-Optik gemacht ist, komplett, und wirklich ein einfaches Point-and-Click-Adventure ist. Und da gibt es eine ganze Reihe von Spielen, die das so abfeiert. Und auch Pixel-Art ist, wenn ihr das mal googelt, ein ganz toll, riesiges Thema, wo du auf Instagram und anderen Seiten riesige Threads füllst mit Leuten, die wirklich nur Pixel-Art machen. Ja, das sind wirklich tolle Künstler, die ganz teilweise Landschaften und andere Sachen in Pixel-Art-Optik herstellen, als wenn es ein altes Computerspiel ist. Und zwar nicht, das ist eben nicht die Sache, nicht durch irgendein Filter, Computerprogramm und Foto, sondern halt wirklich Pixel für Pixel selber setzen. Das ist eben die Pixel-Art. Und ja, also es ist schon in Mode und solchen Sachen sieht man das ja auch, was, ja, Vintage ist eben in. Und Retro-Look. Ja, man sehnt sich eben nach der Leichtigkeit von damals zurück. Mhm. Das ist so, warum solche Sachen so beliebt sind und so.
Das ist ein Artikel von der Welt, sogar schon von 2013. Psychologie: in unsicheren Zeiten werden Menschen nostalgisch. Mhm. Und in dem Artikel, wie sie es schon sagt, geht's halt darum, dass, wenn die Zeiten immer unsicherer und immer schneller etc. werden und man nicht weiß, wo es hingeht, und ehrlicherweise muss man sagen, wir leben halt jetzt wirklich in so einer Zeit.
Trump, Brexit, AfD und alles, ne?
Oder Friedrich Merz, wie wir heute in der Anstalt gelernt haben, der uns wahrscheinlich bald alle dazu zwingt, privat vorzusorgen. Ja, da sehen sich Menschen halt wirklich nach den guten alten Zeiten.
Ja, ja, und Studien zeigen, dass Nostalgie die Stimmung hebt, Gefühle von Einsamkeit dämpft und Ängste vertreiben kann. Also das ist wirklich sehr interessant da ist es wiederum in diesem Artikel von der Welt ist ein Interview mit diesem Autor Daniel Rettig, erwähnt hatte, von dem einen Buch. Nostalgie fühlen wir, wenn wir uns von einer prägenden Lebensphase verabschieden müssen und uns bewusst wird, dass diese nicht mehr wiederkommen wird, dass er nach ihrem Ende außerhalb unserer Reichweite liegt. Und darum wird man natürlich da auch sentimental. Und natürlich ist das ja auch so ein Ding, das Gehirn arbeitet natürlich auch so artifiziell, dass du viele negative Erinnerungen von früher, die das Gehirn verdrängt, der ist ja Meister der Verdrängung, weil das könnte man gar nicht alles behalten.
Ja, klar.
Und dann rückblickend sich natürlich immer, wenn man sich an früher erinnert, vor allem an viele schöne Dinge und positive Erlebnisse sich gerne erinnert.
Ja, das ist ja, was ich meinte, dass das Gehirn Emotionen mit Erinnerungen verknüpft.
Und manche Sachen dann natürlich rückblickend aus der rosaroten Brille viel schöner scheinen, als sie vielleicht waren, weil viele Leute hypen jetzt die 80er als friedliebende Zeit. Aber gleichzeitig muss man sagen, da hätte auch jederzeit ein Atomkrieg losgehen können. Es war so zu der Zeit.
Klar, Deutschland, kalter Krieg war
eben,
ja noch.
Und Deutschland war geteilt. Und das alles direkt an der Front zu Deutschland quasi so. Es war in dem Sinne, zwar in der Blase eine friedliche Zeit und Welt, aber weltpolitisch war es auch ähnlich unsicher wie jetzt. So.
Ja, ich meine, die Gladbeck-Sache und so, das war doch auch in den 80ern,
natürlich.
Oder?
Also oder war es Anfang der 90er?
Ich glaube, das war in den 80ern.
Ja, das kann sein. Das ist auch interessant. Nostalgie ist eine Art Korrektiv. Sie kommt auf, wenn Körper oder Seele im Ungleichgewicht sind und stellt zumindest kurzfristig eine Balance wieder her. Sie ist ein Kraftspender, der in schweren Momenten einen emotionalen Ausweg bietet. 80% in einer Studie Befragten geben an, mindestens einmal im Monat nostalgischen Gefühlen nachzuhängen. Ein Viertel sogar regelmäßig mindestens einmal pro Woche. Ja, und bei leichten oder mittelschweren Depressionen kann Nostalgie sogar therapeutisch eingesetzt werden. Also, es ist schon... Ja, wenn man Freunde aus der Jugend trifft, hat man sich immer etwas zu erzählen. Natürlich redet man wirklich über alte Sachen.
Ja, natürlich.
Also ich hatte das auch mit meinem Freund Christopher, als wir jetzt zuletzt in Hamburg waren. Da war dann Anna weiter shopping gegangen. Ich hatte mich dann auch mit ihm getroffen. Und auch mit Janis oder so. Und wir reden, natürlich datest du dich ab, aber viel redest du von früher. Und wirklich so. Und eigentlich haben das ja auch früher die Eltern immer gemacht.
Ich
nach dem Motto,
sagen,
der Spruch, früher war alles besser. Yeah. Und man hat immer gesagt, ach, ihr Alten, ihr spinnt
nein,
ja.
Aber
ne?
Das ist genauso wie dieses, wir haben ja Gott sei Dank so gut wie nie Familienfeiern, worüber ich ja froh bin, muss ich sagen. Aber das ist doch dieses typische auch Familienfeiern, dass dann immer und immer wieder die gleiche alte Kamelle erzählt wird. Ja. Das ist natürlich, schlägt halt auch genau in diese Kerbe. Das hat garantiert auch was damit zu tun. Aber weißt du noch damals, als das und das passiert ist?
Ja, und hier in dem Artikel sagen sie eben auch, weiterhin sei ein Kennzeichen westlicher Gesellschaften der rasche und stetige Wandel, der wiederum Unsicherheit befördere und damit Nostalgie wiederum natürlich verstärkt.
Mhm. So, also aber das, was danach kommt, ist auch interessant. Mhm. Zum anderen seien auch die Mittel, um Erinnerungen zu konservieren, etwa durch digitale Fotografie oder Musikarchive im Internet, viel besser geworden.
Ja, auch Retro-Gaming und solche Sachen oder auch unsere Podcasts und so, das sind ja alles Sachen, die du natürlich viel mehr konservieren kannst.
Ja.
Und langlebiger behalten kannst. Früher hattest du ein Fotoalbum oder gingst dann, wenn du irgendwas Altes, vielleicht mal in die Bücherei oder hast mal einen alten Film gesehen und das war's.
Ja.
Mehr gab's kaum zur Verfügung. Heutzutage hast du fast alles, kannst du irgendwie digital abrufen oder vieles. So, wenn du dich mit alten Dingen gerne beschäftigen möchtest oder du alte Serien und Filme sehen willst dann, oder Musik hören willst, das ist meistens nur einen Mausklick weit entfernt oder so, ne?
Ah, der nächste Absatz ist ganz interessant. Da geht es um, darin ging es darum, dass das halt eine Krankheit war. Ich lese mal kurz den Absatz vor.
Ja.
Dass man so viel über so ein schwer zu fassendes Phänomen weiß, verdankt die Nostalgie aber vor allem ihrer recht düsteren Geschichte. Der Schweizer Arzt Johannes Hofer schilderte 1688 drei ungewöhnliche Krankheitsfälle in seiner Dissertation, bei denen Symptome von Melancholie, Schlaflosigkeit und fehlendem Appetit mit ständigen Gedanken an die Heimat verknüpft waren, die die Patienten für Arbeit und Lohn verlassen hatten.
Ja, hier unten steht auch, das finde ich auch so lustig, Nostalgie stand daher lange Zeit für das krankmachende Heimweh vor einem junger Söldner in der Schweiz, das je nach Mutmaßung durch das Geläute der Kuhglocken, die dünne Luft in den Alpen oder ein Missverhältnis der Körpersäfte zustande kam. Also... Ja, also es ist, Heimweh befällt Menschen nur, wenn sie lange und weit von zu Hause weg sind. Nostalgie hingegen kann aber sie überall treffen, auch im eigenen Wohnzimmer.
Mhm.
Und das ist eben der Unterschied. Und interessant ist hier eben so ein Absatz, da muss ich dann auch dran denken, in Mad Men, das, vor allem der großartigen ersten Staffel, in dem fantastischen Staffelfinale damals, da ist Don Draper fast völlig am Ende. Seine Frau hat ihn so halb verlassen, ist mit den Kindern weg oder so und seine Geliebte auch und alles ist irgendwie am Ende und oder so halb schon gefühlt. Und er soll quasi verkaufen von Kodak so ein Dia-Projektor, der rundrum geht, The Carousel.
Ah, okay. Ja.
Die Folge hieß auch The Carousel. Quasi, du machst da mehrere Dias rein und der macht dann immer
automatisch. Und dreht sich, ohne dass du ständig wechseln musst.
Genau, und das verkauft er dann an die Werbekampagne daran so und beschreibt, hat dort, um das zu nutzen, seine eigenen Familien-Dias reingepackt mit seiner Familie und du merkst natürlich auch in der Musik und so, wie er beim Sehen dessen nostalgisch wird und denkt, ach, meine Familie und meine Kinder und so.
Mhm.
Und er beschreibt dort, sagt es sogar wortwörtlich in dieser Folge, Nostalgie stammt aus dem Griechischen und heißt quasi Schmerz, der aus einer alten Wunde kommt. So, es stimmt nicht ganz, das haben sie vielleicht ein bisschen frei übersetzt oder benutzt eben, um es zu verkaufen dann, sondern es ist so, dass sich das aus den griechischen Wörtern Nostos für Rückkehr und Algos für Schmerz oder rätselhafte, tödlich endende Krankheit zusammensetzt. So.
Nee. Schmerz.
Ah nee, für Schmerz, das genau, ach so, und man dachte, es wäre eine Krankheit, genau. Ja. Und ja, und das ist so schön, wie er das am Ende dieser Staffel beschreibt, im Staffelfinale. Und man, ja, man merkt eben, kann eben sehen, wie es ihm nahe geht und wie er gerne in die Erinnerung denkt. Und dann geht er zurück ins Haus und hofft, ich glaube, er sieht sogar vor seinem inneren Auge seine Familie. Hm. Und dann merkst du aber, und dann kommt er rein, hat sich nur vorgestellt und sie ist weg und sie ist zu ihren Eltern gefahren mit den Kindern. Und dann sitzt er da alleine auf der Treppe und die Kamera zoomt raus und natürlich kommt wieder ein Song aus den 50ern und dann ist der Abspann und ist einfach ein sehr bewegendes Staffelfinale so und tolle Serie Mad Men, also wer die nicht kennt, schaut sie euch an. Gibt es auch bei Netflix komplett online und hinreichend auch auf DVD. ja, und das, wie gesagt, Nostalgie und Retro sind eben Sachen, mit denen man sich gern beschäftigt und ja, wir werden eben, wir haben es ja hier schon gesagt, bestimmt noch einige Episoden machen, wo wir genauer ein paar von den Sachen, die wir jetzt erwähnt haben, mal vorstellen werden und so. Mal rezensieren werden oder sowas.
Genau.
Genau. Und das war jetzt quasi so eine allgemeine Episode mal zu diesem sehr spannenden und umfassenden Thema, ja. Na dann, ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Als nächstes werden wir, versuchen das jetzt mal so halb ein bisschen im Wechsel zu machen, als nächstes werden wir erstmal wieder eine 90s-Podcast-Episode aufnehmen und raushauen.
Genau.
Und dann wieder
Podsplitz. Was als nächstes als Podsplitz kommt, das müssen wir uns noch überlegen.
Vielleicht irgendwas, was auch mit Weihnachten zu tun hat oder ich habe auch schon überlegt, vielleicht auch wieder mit alten Zeitschriften, Weihnachtszeit aus den oder alte Fernsehprogramme, Weihnachtssachen, aber auch aus den 2000ern oder so. Mal gucken.
Na, schauen wir mal.
Schauen wir mal, was uns da einfällt. Ich habe da schon ein paar Ideen.
Genau.
Genau. Denkt dran, bitte uns gerne, falls ihr uns auf iTunes hört, gerne eine Sternebewertung zu hinterlassen, damit unser Podcaster sichtbarer wird. Und ihr könnt uns natürlich wie immer auf Twitter und Facebook sehr gerne Feedback schicken. Was verbindet ihr mit dem Thema Retro und Nostalgie? Was habt ihr so für Erinnerungen? Teilt gerne ein paar Sachen mit uns.
Und danke an Sascha Rotermund für das Intro.
Genau, ja. Das ist auch so, auf Twitter hat irgendwer geschrieben, Sascha Rotermund spricht das Intro von Potzblitz. Irgendein Fan wohl. Bis denn, ciao.
Ciao.